Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Industrielle Betonkisten bestimmen die Banlieues um Paris, aber diese Frau wollte was anderes. Sie entwarf vielgestaltige Betonlandschaften, wie moderne kleine Wohnberge mit Terrassen, Treppen, Vorsprüngen, viel Grün, Gemeinschaftsflächen. Es wirkt wie natürlich gewachsen. René Gayoustedt, französische Architektin, die demnächst 90 wird, hat heute von der Akademie der Künste in Berlin den Kunstpreis Berlin für ihr Lebenswerk bekommen. Niklas Mark von der FAZ ist im Studio. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum ist René Gayoustedt so unbekannt in Deutschland?
Das ist eine bizarre Geschichte. Und zwar war sie einmal in Frankreich eine der wichtigsten, führenden, auch erfindungsreichsten Architektinnen sowieso, aber auch Architekten ihrer Generation. Zu einer Zeit in den 60er Jahren, wo es ganz wenige Architektinnen überhaupt gab. Und damals war das, was sie machte, eine Revolution. Sie hat den gesamten sozialen Wohnungsbau eigentlich auf neue Füße gestellt. Und umso schockierender ist es eigentlich gewesen, dass sie dann im Lauf der 80er, 90er Jahre bis heute eigentlich vollkommen vergessen war.
Heißt das auch, dass ihre Idee vom Bauen, vom sozialen Bauen nicht funktioniert hat?
Ganz im Gegenteil. Sie hat eigentlich in den späten 60er Jahren, als man begann zu sehen, was der Nachkriegswohnungsbau anrichtet, sozial, ökonomisch in den Vorstädten, in dieser Phase war sie eine der ersten und auch klügsten Personen, die gesagt haben, so können wir nicht weiterbauen. Und dann erfand sie zusammen mit einigen anderen Architekten, die von der utopischen Architekturgruppe Team 10 geprägt waren, begann zu überlegen, wie können wir sozialen Wohnungsbau für die Massen, die damals nach Frankreich strömten, das war ja nach dem Ende der Kolonien, kamen viele aus Algerien, Marokko. Gleichzeitig strömten die Menschen in die Städte, weil da Arbeit war. Man musste also viel bauen und man hatte gesehen, dass mit dem Bauen von so Schlafbetonregalen man nicht weiterkommen würde und dass es enorme soziale Probleme mit sich bringen würde. Und da war sie auf eine geniale Idee gekommen. Sie hat gedacht, wir müssen Pyramiden bauen. Pyramiden, wo jede Wohnung eine Dachterrasse hat. Dachterrasse ist fast untertrieben, das sind hängende Gärten. Und im Inneren dieses Dreiecks können dann soziale Räume sein, da kann man einen Kindergarten unterbringen, der durch Lichtschächte belichtet ist, da kann man einen Partyraum, wenn man gemeinsam feiern will, unterbringen oder da kann man auch ein Einkaufszentrum unterbringen. Das heißt, sie hat ganz früh erkannt, dass wenn man die Typologie ändert, man das ganze Leben der Leute zum Besseren verändern kann, so dass heute noch, was für Paris erstaunlich ist, eine Familie 120 Quadratmeter Wohnung bekommen kann mit 80 Quadratmetern Dachterrasse für 800 € im Monat. Und das war möglich, weil sie diese sehr komplizierten Pyramiden erfunden hatte. Und das war damals eine Entscheidung auch des Staats gewesen, dass man den sozialen Wohnungsbau in den Griff bekommen muss und versuchen muss, das, was die Menschen auf dem Land auch suchen, nämlich Gärten, Erholung, Entspannung, auch Nachbarschaftlichkeit, dass man aus dem eigenen Garten ja, über ein Mäuerchen den Nachbarn grüßen kann, mal Tomaten austauschen, sowas. All das findet da statt. Und das hat sie in Ivry-sur-Seine in der Nähe von Paris gebaut.
Also nicht direkt in der Stadt, sondern Nein. Schon in das, was man Banlieue nennt.
Oder? Genau, eigentlich das, wo ungern jemand einen Fuß heute hineinsetzt, wo eigentlich alle Fehler der modernen Städteplanung begangen wurden.
Aber nicht von ihr?
Nicht von ihr, sondern sie hat als eine der ersten kritischen Architektinnen gesagt, wir müssen neue Formen entwickeln. Und das war so eine neue Form. Und sie hatte einen Mitstreiter, Jean Renaudie. Und das ist teilweise für Deutsche schwer zu begreifen. Das war weder ihr Ehemann noch ihr Büropartner. Das war über Jahre, erzählt sie auch immer sehr offen, ihr Liebhaber. Sie haben zwei Kinder gehabt, aber weder hatten sie ein Büro zusammen, noch waren sie verheiratet. Und wenn man heute nach ihrem Werk sucht, in der Kunstgeschichte, in Büchern, da findet man all diese schönen Bauten, die sie damals entwickelt hat, parallel zu Jean Renaudie, als Werk von Jean Renaudie. Und da steht er immer in Büropartnerschaft mit Gayoustedt.
Wie so oft, glaube ich, in der Kunst- und Kulturgeschichte, ne? Dass die Frauen dort oft einfach im Schatten stehen, zumindest von der öffentlichen Wahrnehmung her. In diesem Fall war es auch so. Ne?
Das stimmt und man kann sagen, sie ist eigentlich systematisch gestrichen worden zugunsten von Jean Renaudie, der über diese Projekte, der auch solche Terrassenhäuser gebaut hat, solche Pyramiden begrünt. Er hat sehr viel mehr Vorträge gehalten, sie hat sich um die Kinder gekümmert und diese Projekte weiterentwickelt.
Gestrichen worden von der männlich dominierten Architekturgeschichte, oder?
Das kann man so sagen. Ja. Und man denkt ja immer heute, die weibliche Architekturgeschichte beginnt erst mit Zaha Hadid, aber wenn man anschaut, was in den 60er Jahren in Paris passierte, kann man sagen, dass die Revolution im Wohnungsbau, die heute noch wegweisend ist, eigentlich angezettelt wurde von einer Generation von Frauen, von Städteplanerinnen und von Architektinnen wie René Gayoustedt und dass eigentlich im Zuge der Ökonomisierung des Bauens und des Rückzugs des Staates aus dem öffentlichen Bauen. Diese Projekte alle starben und mit ihnen auch die Betätigungsfelder dieser Architektin. Man kann sagen, dass man René Gaillot-Stedt heute nicht unter die 10 wichtigsten Architekten Frankreichs des 20. Jahrhunderts zählt, wo sie meines Erachtens hingehört. Das liegt auch daran, dass sie ihre Ideen nach den 80er Jahren kaum noch fortsetzen konnte, weil da das, was international immer Reaganomics heißt oder Neoliberalismus, ja, griff, auch im Städtebau. Und man sagte, dafür haben wir kein Geld mehr. Wir können nicht für alle Sozialhilfeempfänger schwebende Gärten bauen. Das ist zu teuer. Und dann brach das öffentliche Bauen zusammen. Der Staat zog sich zurück. Und damit hatten diese Architektinnen auch keine Arbeitsgrundlage mehr.
Deswegen blieben auch diese Entwürfe von ihr mehr oder weniger Einzelfälle. Man hat nicht den Eindruck, dass das nun wirklich die Banlieues dominieren würde, diese Art des Bauens.
Leider
nicht. Orientierte auch mit dem Grün, mit den Flächen. Es sind ja eher die industriell gefährdichten Massenbauten, ne, die diese Gegend um Paris dominieren.
Das stimmt, weil das natürlich billiger und schneller hochzuziehen war. Aber man kann sagen, natürlich sind die sozialen Folgekosten sehr viel höher. Hätte man alles um Paris herum so gebaut, wie René Gaillot-Stedt das entworfen hat, hätte man wahrscheinlich weniger Ärger mit marodierenden Jugendbanden, mit Arbeitslosigkeit, mit dem Gefühl der Weggesperrtheit. Ja. Mhm. Genau, und deswegen auch mit den Gelbwesten. Das heißt, das ist eine Architektur, die heute noch vorbildlich ist. Warum? Erstens, weil sie zeigt, wie man mit relativ wenigen Mitteln soziale Nachbarschaft konstruieren kann und dass man es eben auch schaffen kann, für Massen so zu bauen, dass jeder seinen Garten hat. Ja, das war irgendwie ihr großer Verdienst. Sie hat gezeigt, auch eine Arbeiterfamilie kann mitten in der Stadt für wenig Geld in einem Massenwohnungsbau 60 Quadratmeter bis 80 Quadratmeter Dachterrasse begrünt haben, um dort einen Garten zu haben, sogar Tomaten anzubauen.
Wenig Geld, warum? Warum war es so günstig, das zu bauen? War es nur der Stoff, das Material, das Beton oder was war es, was es so günstig gemacht
man
hat?
Man kann sagen, man isoliert ein Haus sogar besser, wenn man es begrünt. Das heißt, die Fassaden begrünt, isolieren, dämmen sogar besser. Ja? Und wenn wir heute immer überall Plastik draufkleben und Dämmputz und sagen, das ist das ökologische Nonplusultra, dann kann man sagen, schaut euch mal die 60er-Jahre-Architektur in Frankreich an. Da gab es schon eine viel bessere Idee, nämlich durch Begrünung zu dämmen.
Das ist das sehr gibt bis heute, funktioniert bis heute auch. Also Sie haben sich ja mal angeschaut, Sie haben sie auch getroffen vor Ort.
Sie lebt auch in einem dieser
Gebäude.
Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Architekten in ihren eigenen Häusern wohnen möchten. Ja. Sie tut das, sie wohnt in einer wunderschönen Maisonette-Wohnung, eben mit einem verwucherten Paradiesgarten. Und dieses Haus funktioniert, obwohl es in einer der sozial schwierigeren Gegenden von Paris steht, immer noch sehr gut. Man hat auch keine Angst, da durchzugehen, weil es sowas gibt wie nachbarschaftliche Kontrolle. Man ist nie unbeobachtet im Sinne von, dass man sich verloren fühlt. Es war wirklich eine große Revolution, die aber nur möglich war, weil der Staat gesagt hat damals, wir geben den Architekten die Zeit und das Geld, solche Modelle zu entwickeln.
Das heißt, auf dem freien Markt, das ist auch keine großen Chancen?
Oder? Das würde ich gar nicht sagen, sondern es ist ja, wenn man so will, eine geniale Kombination aus einer ursprünglich kommunistischen Utopie. Ja, der Arbeiter soll so wohnen wie der Palastbesitzer. Das hat ja meistens nicht geklappt, in dem Fall aber ja. Warum? Weil es kombiniert wird mit kapitalistischem Pragmatismus. Die Wohnpyramiden von Jean Renaudy und Gaillot-Stedt haben sozusagen dem Kapitalismus im Bauch ein Einkaufszentrum, das nicht viel Licht braucht und darum rumgewickelt wird sozusagen die Pyramide mit den vielen Terrassen. Das heißt, das Einkaufszentrum finanziert eigentlich die Dachterrassen, die hängenden Gärten für den Geringverdiener. Und das ist sozusagen gewissermaßen damals eine paradoxe Win-Win-Situation gewesen. Mhm. Und Gaillot-Stedt, die sich immer noch als Kommunistin bezeichnet, damals glühende Kommunistin, ursprünglich hat sie Philosophie studiert, hat sich dann bei den Straßenkämpfen mitbeteiligt, erzählt auch immer sehr anschaulich, wie sie damals in Händel mit den Anhängern von Le Pen gerät, dem Vater, wobei ihr das Nasenbein gebrochen wurde. Das ist eine gewissermaßen Wunde, die sie bis heute aus dieser radikalen Zeit der Vierten Republik mit sich trägt. Und damals hat sie dann irgendwann entschieden, sie möchte die Gesellschaft nicht verändern als politisch-philosophische Denkerin, sondern als Praktikerin, die eben Architektur macht. Und das war eine Generation von Frauen, die sehr viel bewegt haben in Frankreich. Und deswegen finde ich, es ist auch sehr wichtig, dass sie diesen Preis heute bekommt. Ich denke nur, es ist als Zeichen wichtig, weil sie steht eigentlich wie kaum jemand anders für eine Generation, die in der Lage war, alles nochmal neu zu denken. Zu sagen, wir müssen das Wohnregal nicht als die einzige Möglichkeit, Massen unterzubringen, hinnehmen. Wir können alles neu erfinden und können auch zeigen, dass das im großen Maßstab geht. Und das ist ein Denken, was wir auch in Berlin übrigens dringend gebrauchen könnten, denn es ist ja so, es wird immer gesagt, das ist eine gute Nachricht, dass so viel gebaut wird. Wenn man mal schaut, was gebaut wird, sieht das schon gar nicht mehr so nach einer guten Nachricht aus, sondern es ist dann oft der wärmegedämmte Einfachkasten mit dem vorgestellten Stahlbalkönchen und das war's dann. Und da wünschte man sich mehr so ein utopisches Denken, intelligentes Raumdenken, wie Gaillot-Stedt das vorgeführt hat. Dann sähe auch Berlin besser aus, wenn wir solche Bauten hier mehr hätten.
Und man muss natürlich daran denken, dass sie eine der wenigen Architektinnen ist, eine der wenigen Frauen in diesem Metier, die tatsächlich dann jetzt im Alter zumindest dann doch einen Namen gemacht haben, diesen wichtigen Preis bekommen. Aber ansonsten, man schaut vielleicht zurück auf Zaha Hadid, vielleicht fallen da noch zwei, drei andere weitere Namen ein. Meistens aber auch Frauen, die in einem Architekturbüro mitarbeiten, selbst als große Namen nicht so fungieren in der Architekturgeschichte. Was ist da schiefgelaufen?
Das ist natürlich schon auch vielleicht etwas, wo auch die männliche Architekturgeschichte selbstkritisch mal auf ihr Tun schauen musste. Denn wenn man sich das anschaut, wie in Frankreich gebaut wurde und von wem und was da die wirklich revolutionären Bauten waren, das waren sicherlich zu 50% Frauen, die gebaut haben, die dann hinterher gestrichen wurden aus der Baugeschichte. Und deswegen lohnt sich dieser Blick nach hinten auch, um zu verstehen, wo man heute anknüpfen könnte, wenn man es nur kennen würde. Denn es ist nach wie vor so, an keiner Universität wird René Gaillot-Tête im Lehrplan fest verankert gelehrt. Das wäre aber sehr hilfreich. Und das wäre auch hilfreich, weil auch heute noch Studenten sie ja treffen können, mit ihr diskutieren können, sie fragen können, wie hast du es damals hingekriegt, statt langweiliger Wohnregale diese aufregenden Wohnfelsen zu bauen, wo übrigens die Zufriedenheit der Bewohner enorm ist. Das hat eine Zufriedenheitsrate von 80%. Das heißt, das ist sehr unüblich für Banlieue. Die Leute identifizieren sich damit, die nennen das ihren Felsen. Und das ist eine große Leistung. Und man kann noch mit dieser Generation sprechen, die jetzt langsam 90 wird. Und das ist also auch eine große Chance, zu sagen, jetzt nach Paris fahren und nochmal diese Weisheit der späten 60er Jahre genau anschauen und mit den Leuten sprechen, wie sie es damals hinbekommen haben.
Niklas Mark, Architekturkritiker der FAZ über René Gaillot-Tête, die französische Architektin, die heute den Kunstpreis der Stadt Berlin bekommt, selber nicht anreisen kann. Und wir haben gesprochen über Architektinnen und vor allem auch über ihre Verdienste für die Sozialbauten in und um Paris. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.